Ja, genau. Und ich fange auch mit der Abgrenzung oder Bestimmung meiner Sprecherinnenposition gleich mal an, um das Thomas gleich zu tun. Ich bin aktiv im Netzwerk Wem gehört die Stadt, spreche aber nicht für das Netzwerk Wem gehört die Stadt. Ich glaube, das geht gar nicht wegen dem Selbstverständnis. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, kann ich aus der Perspektive, aus der Arbeit, aus dem Netzwerk noch ein bisschen was zu der Diskussion heute Abend beitragen. Ich fange jetzt wieder mit der Krise an, weg von der Bewegung und möchte ganz kurz noch mal was zur Einschätzung oder ganz kurz eine inhaltliche Einschätzung zu den aktuellen Krisentendenzen aus der Perspektive auf der Stadt versuchen und möchte dann aber auch relativ schnell auf die politische Perspektive, die wir gerade in den letzten Monaten auch im Netzwerk diskutiert hatten, kommen und kann da dann vielleicht auch noch mal an die Thesen und Fragen von Thomas und Fabian anknüpfen. Also zuerst zur Krise. Die Veranstaltung heißt Krise. Welche Krise? Die Krise hatte bisher, hat uns seit 2008 relativ viele verschiedene Gesichter gezeigt. Es war die Rede von einer Finanzkrise, von einer weiß ich nicht, was auch immer. Angefangen hatte auf jeden Fall sich zu zeigen auf dem US-amerikanischen Immobilienmarkt. Also sie hat angefangen als eine Immobilienkrise. Und das war nicht nur in den USA so, das war auch in Europa so. Also ich glaube, das eingängigste Beispiel der Krisentendenzen sind die Bilder aus Spanien, die letzten Wochen auch gerade wieder verstärkt durch die Medien wandeln. Diese Krise im Moment, was auch mit dem Immobilienmarkt zu tun hat, das ist keine Besonderheit der aktuellen Krise, das ist eine strukturelle Sache, die sich bei den Krisen seit dem Anfang des 19. Jahrhunderts ja immer wieder aufgetreten sind, auch immer wieder gezeigt haben. Das hat systemische Ursachen, die möchte ich jetzt aber auch gar nicht entwickeln, aber ich möchte das nochmal sagen, dass die Stadt und Wohnungen immer schon viel mit Kapitalismus und seinen Krisen zu tun hatte. Die absurden Bilder, die es gibt, oder nochmal andersrum, die Krise zeigt sich ganz konkret jenseits der Debatten in ganz absurden Bildern auch. Zum Beispiel in den Zeltstädten, die man in den USA sieht, wo ganz viele Leute in Zelten wohnen, neben ihren leergeräumten Wohnungen. Die zeigen sich aber zum Beispiel auch in Berichten von Zwangsräumungen in Spanien. Und da gab es, glaube ich, vor 3 Tagen irgendwie einen aktuellen Bericht, seit Beginn der Krise 400.000 Immobilien geräumt wurden. Weitere 400.000 Haushalte von Zwangsräumungen bedroht sind, während gleichzeitig 800.000 Immobilien leer stehen. Also das ist, glaube ich, sowas, da wird diese ganze Absurdität relativ erfahrbar. Was passiert im Moment von der Politik aus, und das hat ja Thomas auch schon kurz erläutert, die sogenannten systemrelevanten Banken oder meinetwegen Industrieunternehmen mit Männerarbeitsplätzen werden gerettet, werden von verschiedenen Staaten unterstützt. Auf dem Immobilien- und Wohnungsmarkt passiert das nicht. Da gibt es keine Unterstützung, da gibt es keine Rettungsschirme. Das ist dann einfach so, dass man neben seiner Wohnung im Zelt wohnen muss. Diese Bilder, die gibt es ganz eindrücklich aus den USA und aus Spanien. In der deutschen Presselandschaft wird das eigentlich noch eher vernachlässigt im Moment, aber auch in Städten wie Frankfurt und nicht nur in Frankfurt, sondern überhaupt bundesweit finden eigentlich fast täglich Zwangsräumungen statt, weitgehend unbeachtet. Das muss man sich aber auch ein wenig vergegenwärtigen in dieser Diskussion. Mehr Beachtung als diese Zwangsräumungen finden in Deutschland im Moment die Diskussionen über steigende Preise an Immobilienmärkten oder überhaupt Immobilien an sich als Wert spielen in der Diskussion oder in der Debatte schon relativ lange eine Rolle. Also vor allem die Immobilien in florierenden Metropolen wie München, Berlin, Frankfurt gelten im Moment als eine sogenannte sichere Anlagestrategie. Es geistert das Wort Betongold jetzt auch schon länger durch die ganzen Debatten. Und das zum einen für die verunsicherten Kleinanleger aus der Mittelklasse, die versuchen ihr Vermögen irgendwie zu retten und denen alles, die Angst haben, dass wenn sie es nicht irgendwie verfestigen, dass es dann einfach sich in Luft auflöst, vielleicht auch nicht zu Unrecht, die auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite flüchtet im Moment auch relativ stark wieder das Finanzkapital in den Immobilienmarkt, weil die da hochprofitable Anlagemöglichkeiten vermuten. Und dass diese ganze Entwicklung ist im Moment so stark, dass letzte Woche sogar schon Chefökonomen von der Bundesbank, von der Allianz und Dekabank gewarnt haben, dass sich eventuell auch in Deutschland jetzt mal so eine Immobilienblase ausbilden könnte. Also da passiert relativ viel gerade. Jetzt jenseits um die Sorge von über die Sicherheit von Kapital und so weiter, ist dieser Punkt, den ich gerade genannt habe, relativ wichtig, weil er ganz materiell sich auf das Leben der Bewohnerinnen in den Metropolen auswirkt. Also nicht nur über steigende Mieten in Innenstadtlagen, die sogar schon den Durchschnittsverdienten, wenn man das so nennen kann, immer unmöglicher macht, sich in relativ attraktiven Lagen häuslich niederzulassen, sondern vor allem auch, und das passiert in Frankfurt auch weitgehend unbeachtet, in Entmietungen zugunsten von städtischen Prestigeprojekten und Luxussanierungen zeigt. Das ist in Frankfurt relativ alltäglich. Und was mit dem einhergeht, ist eine ganz massive Verdrängung und Vertreibung und eine Verschärfung von sozialer Segregation in den Stadtvierteln. Das heißt, also die Gesichter von Städten haben sich schon immer verändert. Was seit dem Fordismus passiert ist, das nochmal kurz zur inhaltlichen Einschätzung ist, dass es früher gab es mal so ein politisches Paradigma, dass ein sozialer Ausgleich zwischen Stadt und Land stattfinden sollte. Verarmte Landstriche sollten aufgewertet werden, es sollte quasi so ein bisschen hin und her fließen alles, weil da noch diese Vorstellung war von materieller Gleichheit, die irgendwann alle erreichen können. Mit dem Ende des Fordismus wurde dieses Versprechen quasi aufgekündigt. Es gab relativ lange, hatten Städte große finanzielle Probleme. Was sich dann durchgesetzt hat, ist was, was in der Stadtsoziologie die unternehmerische Stadt genannt wird. Also Städte sind immer mehr gezwungen, das ist ein Sachzwangargument aus Stadtseite, Standort zu betreiben für ihr eigenes Auskommen. Das heißt ganz konkret, finanzkräftige Investoren anzulocken, weil sie eben von dem Kapital leben. Und das ist genau das, was man in Frankfurt im Moment oder auch schon sehr, sehr lange beobachten kann. Die Stadt versucht, sich als eine Marke zu produzieren. Global City ist da zum Beispiel so ein Stichwort, das, glaube ich, jeder kennt. Und die Stadt versucht sich als Knotenpunkt von internationalen Strömen zu etablieren. Das ist sowohl der auf dem Finanzmarkt, also diese ganzen Finanzströme, wie auch der Flughafen, zu dem Rolf ja noch was erzählen wird, Dienstleistungen, ein riesengroßer Internetknoten, was auch immer. Also das ist genau das, was auf der anderen Seite passiert. Also Frankfurt versucht, sich da zu etablieren. Und die Folge davon ist eben diese soziale Verdrängung in den Städten, in den Vierteln und bei allen, die in der Stadt der großen Ströme nicht mithalten können. Zur politischen Perspektive dazu. Also die Situation ist relativ schlecht. Die Kräfteverhältnisse in Frankfurt stehen nicht gerade zu unseren Gunsten. Gleichzeitig ist es aber auch eine Chance, oder über die Perspektiven von linker und emanzipatorischer Politik nachzudenken. Und da möchte ich an das Referat von Thomas nochmal kurz anknüpfen. Du hattest in dem, was du rumgeschickt hattest, noch einen kleinen Verweis darauf, dass die Fabrik nicht mehr der prädestinierte Ort der Kämpfe ist. An das möchte ich eigentlich anknüpfen, weil das ist so ein bisschen unsere Einstiegsperspektive auch, was wir mit dem Netzwerk der Stadt, wem gehört die Stadt, ein bisschen verfolgen als Strategie. Die Frage jetzt, ob die Fabrik überhaupt jemals der prädestinierte Ort der Kämpfe war, kann man auch aufwerfen, muss man jetzt an der Stelle aber nicht. Die Suche nach einem Ort für Kämpfe ist aus unserer Perspektive aber von relativ großer Bedeutung. Eben weil, und das geht dann in die grundsätzliche Richtung vielleicht nochmal, man den Kapitalismus immer abstrakt kritisieren kann, aber man kann ihn relativ schwer abstrakt angreifen und man kann ihn halt nicht abstrakt abschaffen. In einer Stadt und gerade in so einer kapitalistischen Metropole wie Frankfurt materialisieren sich die ganzen Prozesse aus dem globalen Kapitalismus. Hier materialisieren sich Ausbeutung und Verdrängung und die Unterordnung aller Lebensbereiche. Da ist so eine Verwertungs- und Sachzwanglogik. Also diese ganzen Sachen, ganze Ausbeutung wird im Ort Frankfurt, im Ort der Metropole konkret. Das ist auf der einen Seite symbolisch sichtbar, das sieht man, wenn man am Mainufer entlang läuft und die Skyline sich anschaut, wird aber für die Bewohnerinnen auch im Alltag ganz konkret erfahrbar. Und der Alltag ist, und das vielleicht auch noch anknüpfen an Thomas, nicht nur als Demokratie, sondern auch, also nicht nur die Demokratie wird irgendwie entpolitisiert, sondern auch der Alltag wird entpolitisiert aus unserer Perspektive. Und das, obwohl eigentlich fast täglich immer wieder neue Schweinereien bekannt werden und auch spürbar werden. Jetzt auf so einem kleinen Areal wie Frankfurt, das ja wirklich begrenzt ist als Fläche auch, treffen sich aus unserer Perspektive relativ viele unterschiedliche Interessen, Konflikte, Erfahrungen und Bedürfnisse. Und wir als Linke begreifen uns als Teil aus dieser Gemengelage. Also wir wohnen auch hier, uns betrifft das auch. Insofern ist Stadtpolitik für uns interessant, weil wir sie eben nicht nur als Symbolpolitik begreifen oder als Politik der sogenannten oder sogenannte Politik der dritten Person, sondern alles, was in Frankfurt passiert und in der Stadt passiert, betrifft uns direkt und betrifft alle direkt und weist halt gleichzeitig trotzdem über die konkrete Stadt hinaus, weil es verbunden ist mit dem globalen Kapitalismus. Das heißt, die Vorteile von Kämpfen in der Metropole liegen auf der Hand. Wir können hier ganz verschiedene Widersprüche aufgreifen und bündeln und die Absurdität von einer Produktionsweise verdeutlichen. Und gleichzeitig ist aber die Stadt auch immer ein ambivalenter Raum, weil sie ein produktiver Raum ist und sich in der Stadt als urbanem Raum unterschiedlichste Wissen und Erfahrungen materialisieren, die auch immer so ein bisschen eine Ahnung von dem, was über das Bestehende hinausweisen könnte, aufzeigt. Also, dass der Kapitalismus nicht abstrakt angreifbar ist, bedeutet für uns, dass Transformationsprozesse als Veränderungen auf allen sozialen Ebenen ablaufen müssen. Und diese Veränderungen können nur aus unserer Perspektive an einem Punkt starten, wo Geschichte und soziale Verhältnisse wieder als Menschen gemacht begriffen werden und damit auch als kollektiv veränderbar begriffen werden. Es hat jetzt alles länger gedauert, als ich dachte. Weiß ich nicht. Hör hier auf und gib weiter an dich.